Kepler-Salon. Ich begrüße Sie hier. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie noch Bestellung bei der Gastronomie Keinstl haben, dass Sie die jetzt noch tätigen. Wir werden es noch bekommen. Ich möchte Sie auch hinweisen aufs Gästebuch. Das Gästebuch liegt hier auf, also wenn Sie sich vielleicht eintragen wollen. Nachher für die Diskussion hätte ich eine Bitte, wenn Sie eine Frage stellen, wenn Sie eine Frage haben, warten Sie bitte aufs Mikrofon, das Ganze wird aufgenommen. Und nur wenn Sie es ins Mikrofon sprechen, wird das dann auch auf der Aufnahme zu hören sein. Also bitte nur ins Mikrofon sprechen, dann später bei den Fragen, bei der Diskussion. Mein Name ist Stefan Hamilton. Ich freue mich besonders, dass ich Dietmar Hager heute hier begrüßen darf. Wir kennen uns schon einige Zeit mittlerweile. Uns verbindet jetzt 2 Jahre eine Geschichte miteinander. Ich selbst bin Lehrer im Petrinum in Linz und wir haben vor 2 Jahren eine Sternwarte wieder reaktiviert. Und Dietmar Hager hat uns da führend beraten und uns geholfen, dass dieses Werk so gut gelungen ist, wie es jetzt gelungen ist. Wir haben sehr große Freude auch damit. Dietmar Hager hat in Wien Medizin studiert. Er ist eigentlich ein Mediziner. Er hat seine Facharztausbildung in Linz im AKH absolviert, hat dann die Welt bereist als Mediziner, hat verschiedene Länder besucht und in verschiedenen Ländern gearbeitet, in Deutschland, Großbritannien, Italien und vor allem auch in den USA, wo er heute auch noch sehr viele Beziehungen auch hin hat. Er hat sich dann spezialisiert auf Hand- und Mikrochirurgie, hat bis jetzt auch hier im AKH gearbeitet und hat seit Oktober eine Privatordination in Linz-Urfa in der
Jahnstraße 10.
Dietmar Hager ist kein Hobbyastronom, das würde die Sache wirklich nicht treffen. Also er ist mehr Profi eigentlich, schon Profi-Astronom. Und er beschäftigt sich vor allem auch mit Astrofotografie. Er hält Vorträge und Workshops eigentlich in ganz Europa und den USA. Und ich habe einmal auf seiner Karte die Abkürzung FRAS gefunden und habe mich gefragt, was FRAS heißt. Das heißt Fellow der Royal Astronomical Society und da kommt man nicht so einfach rein, sondern muss man vorgeschlagen werden, also das ist schon eine große Ehre. Er hat sehr viele Fotos bereits veröffentlicht in diversen Fachpublikationen, auch immer wieder in Sterne und Weltraum, also eine deutschsprachige Publikation, aber auch bei der NASA findet man immer wieder seine Fotos. Und er wurde mehrfach für seine Arbeiten ausgezeichnet. Diese Veranstaltung hat eine Fortsetzung am Donnerstag um 20 Uhr im AEC. Und er ist auch seit 2008 als Berater für Astronomie im AEC tätig. Bitte, Dietmar.
Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Stefan, ich darf dir danken für deine sehr netten und viel zu ausführliche Einführung hier in diese Runde. Mich freut es sehr, wieder mal hier sein zu dürfen. Ich hatte die Ehre ja schon mal 2009, da haben wir zum Thema der Lichtverschmutzung diskutieren dürfen. Und 2010 waren wir im ausgelagerten Kepler-Salon im Mikrochirurgischen Ausbildungs- und Forschungszentrum MAZ. Und ja, so ist es so wie ein Zurückkehren hierher. Freut mich wirklich sehr. Die Veranstaltung, die wir da heute haben, ist eigentlich auch die Erstveranstaltung von einer künftigen sehr engen Kooperation zwischen Kepler Salon und Ars Electronica Center. Es geht darum, dass die beiden Zentren eigentlich miteinander mehr zu tun haben wollen. Und die Iris Meyer hat mich gefragt, ob wir da nicht vielleicht mit den Sternen starten können. Und ich habe gesagt, das ist eine wunderbare, geniale Idee. Hat doch alles Leben in den Sternen begonnen. Sind wir ja letzten Endes Kinder des Sternenstaubs, da alle Elemente in unseren Körpern vor Milliarden von Jahren in Sternen gebildet worden sind, ist das also eine super Idee. Und ja, befasst mich also mit der Astrofotografie und habe aber keinerlei Berührungsängste, mich auch mit der mythologischen Seite der Astronomie zu befassen. Befasst mich damit eigentlich seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten, sehr intensiv, eigentlich immer intensiver. Und darum dachte ich, wenn wir über Planeten sprechen oder über die Sterne, machen wir es mal fest am Sonnensystem, da wo wir zu Hause sind, und ich möchte heute nicht so sehr über Zahlen sprechen der Planeten, die kann sich jeder in Wikipedia herunterladen, sondern möchte auch nicht so sehr Bilder jetzt zeigen von den Planeten, auch die sind sehr leicht sichtbar, sondern die Idee für heute Abend ist, dass wir uns den mythologischen Hintergrund der Planeten anschauen. Wenn man das macht, hat man ganz viele Möglichkeiten, welche Mythologie verwenden wir. Und ich habe mir einfach die griechische herausgenommen, weil wir zu der nur am meisten Bezug haben eigentlich. Wobei es interessant ist, wenn man sich damit befasst, findet man sehr rasch, dass es da die Grenzen der Länder ganz rasch überschreitet. Und man findet sehr vieles, was die Griechen uns hinterlassen haben, eigentlich aus, was aus dem Zweistromland kommt, aus der Zeit der Chaldäer, die sich ja sehr mit der Mythologie auch befasst haben, nämlich mit der Überlegung, was könnte die Mythologie uns als Menschen lernen, im täglichen Dasein, im täglichen Umgang mit der Natur, mit der Welt und mit uns selbst. Ein faszinierendes Feld. Und die Idee dieser Erstveranstaltung ist die, dass wir also heute reden über die Mythologie hier, über die Planeten. Und am Donnerstag drauf, also diesen Donnerstag am 1. Dezember um 20 Uhr im Ars Electronica Center, da nutzen wir dann die ganze Hightech, die es gibt, und werden dann uns die Planeten nicht nur anschauen, wir werden sie besuchen. Wir verwandeln das Ars Electronica Center kurzfristig in ein Raumschiff und fliegen in 3D zu den Planeten, und auf das freue ich mich auch besonders. Das ist darauf sehr hingewiesen hier. Ja, so wollen wir jetzt beginnen. Sie können da ein bisschen mitschauen. Ich habe da Bilder mitgebracht. Und wenn wir über die Mythologie der Planeten sprechen, so wird sie vielleicht die Reihenfolge der Planeten nacheinander ein bisschen verwundern. Aber wir müssen das nach der chronologisch, unter Anführungszeichen mythologisch richtigen Reihenfolge machen. Und womit müssen wir da beginnen? Mit der Gaia. Ganz klar. Wir müssen mit der Gaia beginnen. Die Gaia ist die Göttin der Erde. Wird berichtet über die urgütigste Mutter Erde. Es ist eine moderne Darstellung, mir gefällt sie sehr gut. Ich hoffe, Sie können das auch ausreichend erkennen an den Bildschirmen. Vielleicht ist dieses Bild sogar noch hilfreicher dazu. Dargestellt ist, dass sich diese Göttin um alles, was auf der Erde kreucht und fleucht, kümmert. Also nicht nur kümmert, sondern es eigentlich überhaupt erst ermöglicht. Das ist dargestellt. Wenn Sie das Bild anschauen, dann finden Sie eine ganze Reihe von Symbolen und Zeichnungen. Sie finden nicht nur die Pflanzen, die Pflanzenwelt, welche die Erde hervorbringt und uns nährt, sondern natürlich auch eine ganze Reihe von Tieren. Und irgendwo ist auch der Mensch abgebildet. Also die Gaia, mit der hat eigentlich alles begonnen. Und die Gaia, die hat so im, die hat eine ganz besondere Geschichte auch durchgemacht, wenn es darum geht, über ihre Kinder zu sprechen. Eines der Kinder war Uranus. Uranus ist da in diesem Bild sogar drinnen. Das ist dieser, der rechte Teil des Bildes zeigt den Sternenhimmel, zeigt den Himmel an sich. Und Uranus war eines der Kinder von Gaia und ist der Göttervater eigentlich gewesen, ist der Herrscher des Himmels gewesen. Und das Besondere an der Entstehung ist, dass wenn man es mythologisch anschaut, hat man da sofort eine Assoziation, weil die Gaia hat den Uranus empfangen durch den Eros, aber unbefleckt. Also es gab keinen Verkehr, keinen physischen Verkehr zwischen den beiden, sondern sie wurde also ohne Berührung mit dem Uranus schwanger und brachte diesen hervor. Der Uranus selbst ist, hat sich hochgeschwungen, eben zum Herrscher über den Himmel. Uranus hat, und das ist in der griechischen Mythologie, kommt es ständig vor, dass die Söhne ihre Mütter zur Frau nehmen oder auch Schwestern. Uranus hat also seine eigene Mutter zur Frau genommen und hat mit ihr eigentlich eines gelebt oder durchgelebt, nämlich die Produktion von ganz vielen Nachkommen. Das war eigentlich eine seiner Hauptbeschäftigungen. Man könnte fast glauben, er hat sein Hobby zu seiner Lieblingsbeschäftigung eben gemacht. Wir wollen aber, bevor wir uns den Uranus anschauen, nicht vergessen, dass die Gaia auch heute für uns Bedeutung hat, weil sie eben diesen Planeten, auf dem wir wohnen, diesen schönen blauen Planeten, auf dem wir wohnen, am Leben erhält. Ja, und das macht sie schon sehr, sehr lange Zeit. Wenn wir nämlich das gesamte, diese 14 Milliarden Jahre der Existenz des Universums in ein Erdenjahr hinein verfrachten wollen, da können wir sagen, dass der Big Bang am 1. Jänner war und wir sind jetzt am 31. Dezember kurz vor Mitternacht und unterhalten uns darüber. Und innerhalb dieses Jahres, dieses kosmischen Jahres, wenn wir es so nennen wollen, können wir feststellen, dass die Milchstraße, in der wir wohnen, die ist in den Jännertagen schon entstanden. Die Sonne und die Erde sind im September aufgetaucht und wir Menschen als moderne Gesellschaft, wir Menschen, wir passen die letzten paar Zehntelsekunden des 31. Dezember hinein. Und die Gaia sorgt sich eben und bemüht sich eben um den Planeten, um ihn sauber hier zur Verfügung zu halten für alles Leben, das es auf dem Planeten gibt. Ja, der Uranus. Eine schöne Darstellung, die zwar jetzt nicht wirklich den Uranus zeigt, für all jene Kunstkenner unter Ihnen, Sie wissen, wer das wirklich ist, aber es zeigt sehr schön, was der Uranus wirklich wollte. Schauen Sie mit ihm ins Gesicht und schauen Sie vor allen Dingen der Gaia ins Gesicht. Sie werden es da leider jetzt nicht so gut erkennen können, aber wenn Sie das vielleicht noch nachholen wollen, weil Sie, ich werde den Vortrag dann noch auf meiner Homepage online stellen, Sie können das dann nachlesen, Sie können eine Nachlese halten zu den Bildern, und dann schauen Sie sich das an. Und dann werden Sie also da eine ganz klare Intention im Gesicht des Uranus ablesen können. Schauen Sie, wo er seine linke Hand hat. Und die Gaia, wenn Sie da genau hinschauen, werden Sie sehen, die schaut ihm nicht mehr ins Gesicht. Und sie schaut auch nicht besonders begeistert rein. Aber sie nimmt halt das hin, was da jetzt so wieder einmal auf sie zukommt. Also wie ein neuerlicher Zeugungsakt. Uranus war also wirklich damit befasst, Nachkommen über Nachkommen über Nachkommen zu produzieren. Und er war nie zufrieden. Er war nie zufrieden mit den Kindern. Er war nie zufrieden mit den Töchtern, besonders nie zufrieden mit den Söhnen. Daher hat er sich auch bei einem seiner Brüder, beim Tartaros, letzten Endes untergebracht. Der Tartaros als die Welt des Verborgenen, die Welt dessen, wo wir all diese Eigenschaften, die uns gar nicht recht sind, denn genau das ist ja die mythologische oder die symbolische Bedeutung dieser Geschichte, die wollen wir praktisch unter den Teppich kehren und unsichtbar machen. Ja. So lange können wir das machen, bis uns das irgendwann so gewöhnt, dass wir entweder wahnsinnig werden und eine Psychose entwickeln oder irgendwie körperlich vielleicht krank werden. So hat sich also die Gaia das ständig über sich ergehen lassen und so wurden also zahlreiche Gestalten in die Welt gesetzt, zum Beispiel die Hekatonkeiren, also die hundertarmigen Riesen, waren Kinder eben des Uranus. Und aber auch die Zyklopen beispielsweise, wie hier eine Darstellung der Zyklopen. Eine andere Darstellung eines der Zyklopen, die, wie wir dann später sehen, werden uns sehr wichtig waren. Aber irgendwann hat es der Geier gereicht. Denn der Uranus ist ja nicht nur hergegangen und hat die Kinder einfach dann versteckt, sondern er hat dann, als er sie nicht mehr anders zu wehren wusste, hat auch versucht, die Kinder einfach in den Uterus der Geier zurückzuschieben. Ja? Und irgendwann hat die Geier gesagt, das kann so nicht ewig dahin gehen. Wir müssen dem Ganzen ein Ende setzen. Wir müssen das Ganze begrenzen. Wir brauchen einen Grenzsetzer. Und wer war dieser Grenzsetzer? Na, eines der Kinder. Nämlich der Kronos. Saturn. Der Saturn hatte den Auftrag von der Gaia, du schaust mir nur am ersten so aus, als ob du da drüber traust. Bitte setz diesem bunten Treiben ein Ende. Und das hat er gemacht. Und das sehen wir in diesem Bild. Eine Darstellung von Giorgio Vasari, sehen wir also, wie der Saturn mit der Psyche seinen Vater Uranus eine Grenze der Zeugung setzt. Er säbelt ihm also die Geschlechtsteile ab. Das Interessante ist, der Uranus lässt es irgendwie ganz bereitwillig auch über sich ergehen. Ja? Es hat eben alles eine Grenze, es hat alles ein Ende und es währt nichts ewig. Das, was ewig währt, ist der Rhythmus der Veränderung. Und offensichtlich dürfte sie dessen auch irgendwie bewusst gewesen sein, denn es hat ihm so stattgefunden, dass der Saturn seinem Vater also die Genitalien abschneiden durfte. Und dabei hat es natürlich geblutet, das Blut ist auf den Boden getropft und aus den Blutstropfen sind zum einen die Giganten und auch die Milliarden oder auch die Triaden entstanden. Die sind dargestellt in der Mitte des sehen Sie ein Baumwesen oder eigentlich einen, wir würden heute sagen, einen Faun, also ein feinstoffliches Wesen, das einen Baum oder eine Pflanze bewohnt. Also eigentlich ist das eine ganz wichtige Sache gewesen. Vielleicht hat Uranus das deswegen auch über sich ergehen lassen, weil er die Notwendigkeit dafür auch gespürt hat oder gewusst hat. Und zur Linken werden also dann die Erinien auch sichtbar. Die Erinien sind vielleicht der Begriff erinianische Ärgernisse sind also solche, wo es darum geht, dass die Vorrechte oder man könnte sagen, die Erinnen sind sowas wie Mutterschutzrechtsbeauftragte. Also immer dann, wenn es darum geht, Müttern das Recht zuzuerkennen und auch dafür zu sorgen, dass die das erleben, dann sind die Erinien eigentlich dazu zuständig. Ja, das ist aus den Blutstropfen entstanden. Und das Genitale hat der Saturn einfach, wie es in der Mythologie berichtet wird, er warf es hinter sich und dabei fiel es ins Meer hinein. Die Genitalien fielen ins Meer, dabei hat es furchtbar aufgeschäumt und aus dem Schaum heraus ist also dann die Aphrodite geboren, die Schaumgeborene. Die Geschichte der Schaumgeborenen ist eigentlich ein Akt, ein sehr unfreundlicher Akt, ja. Und diese Geschichte des Entstehens, das trägt diese Aphrodite, ist gleich Venus, auch ein bisschen mit sich herum in ihrem Leben. Aber schauen wir uns vielleicht zunächst den Saturn ein bisschen an. Wir haben eine wunderschöne Darstellung von Peter Paul Rubens vom Saturn. Und Sie sehen, dieser Saturn, er hat zwar zunächst mal diese Grenze gesetzt und er hat auch letzten Endes alle seine Geschwister auch befreit aus dem Tartarus. Und das war ganz eine wichtige Sache. Er ist eigentlich ein Befreier gewesen. Ja. Jetzt wissen Sie aber, dass der Saturn, wenn Sie es mythologisch betrachten oder meinetwegen auch astrologisch betrachten, dann ist er eigentlich so betitelt mit ganz grausliche Eigenschaften. Ja, also der Tod, die Verletzung, die Begrenzung und lauter so negative Eigenschaften oder auf den ersten Blick vielleicht negative Eigenschaften. Und Saturn hat einfach so ein bisschen das Problem gehabt, dass er das Problem, das er mit seinem eigenen Vater hatte, diesen Vater-Sohn-Konflikt, den hat er einfach nicht aufgelöst. Es reicht nicht aus, wenn man sich vor dem Vater hinstellt und sagt, so wie du mit der Familie umgegangen bist oder mit uns, so kann man das nicht machen und ich werde es anders machen. In Wahrheit ist es so, wenn man die Psychologen befragt, Familienpsychologen, dann scheint es so zu sein, dass je mehr sich der Sohn die unerlöste Problematik des Vaters dagegen wehrt, und sie selbst nicht auflöst und es das erkennt, was es ist, wird er genau die gleichen Fehler selbst machen. Und das ist damit auch gemeint. Und Saturn hat die gleichen Fehler begangen. Er war sogar noch schlimmer als der Uranus. Denn Uranus hat zumindest an einem anderen Ort verfrachtet. Was hat Saturn gemacht? Was zeigt uns Rubens hier? Er verschlang seine Kinder. Er hat alle seine Kinder verschluckt. Unmittelbar nach der Geburt. Und zwar deswegen, weil ihm geweissagt worden ist, dass eines Tages eines seiner Kinder ihn in der Macht begrenzen wird. Also genau das, was er mit seinem Vater gemacht hat, sollte ihn selbst auch eigentlich ereilen. Und ist dann letztlich auch geschehen. Und im Mittelalter hat man sich also all diese negativen Eigenschaften des Saturn erinnert. Ich könnte Ihnen da jetzt zahlreiche Bilder zeigen. Und man könnte über dieses Bild alleine über eine Stunde sprechen. Das können wir uns aber hier nicht leisten. Ich möchte vielmehr einen Teil des Bildes vom Rubens aufgreifen. Schauen Sie, da geht es um einen Saturn und er hat oben ein Dreigestirn hingezeichnet. Warum hat Rubens das gemacht? Na, ganz einfach deswegen, weil Rubens war nicht nur ein Maler, ein begnadeter Maler, sondern Rubens war auch einer, der sich interessiert hat, was seine Wissenschaftskollegen seiner Zeit alles herausgefunden haben, beim Blick durch ein Fernrohr hindurch. Und beim Blick durch ein Fernrohr hindurch zur damaligen Zeit, hoppla, hat der Saturn eben nicht so ausgeschaut, wie wir jetzt zum Beispiel ausschaut, wenn wir durch mein Fernrohr durchschauen würden, durch ein astrofotografisches Fernrohr. Nicht? Da sehen Sie den Ring und die verschiedenen Ringe, ABC, die Ringteilung oder Teilungen. Sie sehen Planeten, Monde, Sie sehen Oberflächenstrukturen, Sie sehen Farbe. Sondern zum damaligen Zeitpunkt, also etwa so dem 17. Jahrhundert, da sah der Saturn bestenfalls so aus. Also eine ganz schlechte Auflösung haben die Fernrohre gehabt. Nicht? Man hat ja gerade begonnen, erst die Fernrohre zu machen. So hat man beim Blick durchs Fernrohr eigentlich nur die Idee gehabt, okay, da gibt es irgendeinen Planetenkörper und da gibt es noch zwei weitere Verdichtungen außen und das hat man einfach missinterpretiert, das Bild als zwei Begleitplaneten. Deswegen das Dreigestirn. Ja. Aber zurück zur Mythologie und die positiven Seiten des Saturn, der Befreier, der also dem Leid ein Ende gesetzt hat, da haben sich die Römer sehr, sehr lange Zeit daran erinnert. Man hat für den Saturn einen Tempel gebaut, den können Sie besuchen im Forum Romanum, Saturn-Tempel zum Beispiel. Und der Saturn wurde ganz lange Zeit gefeiert als der Befreier. Er war auch es gab die Saturnalien beispielsweise, die bei den Römern regelmäßig begangen worden sind, einmal jährlich. Und das waren nämlich frohlockende Festivitäten. Also da gab es keine Trübsal, sondern ganz im Gegenteil. Da hat man sich erinnert daran, dass Saturn eben als Befreier aufgetreten ist. Nun, zurück zur Venus, zur Aphrodite. Ich habe jetzt dieses Bild mitgebracht, weil ich finde, es ist einfach eines der wunderschönsten Bilder von der Venus. Das ist von Botticelli. Sie können das in den Uffizien in Florenz anschauen, im Original. Wann immer Sie vielleicht eine Italienreise vorhaben und nicht genau wissen, wo soll es hingehen, darf ich Ihnen Florenz empfehlen. Und wenn Sie dann dorthin, schauen Sie, dass Sie nicht am Montag dort sind, am Montag ist geschlossen, sondern an anderen Tagen, dann können Sie durch die Uffizien wandern und dann werden Sie dieses Bild sehen. Sie sehen also, die Mythologie gibt Auskunft darüber, wo die Venus herkommt, und es gibt also nicht wenige Geschichten, die beschreiben, dass die Venus eigentlich aus einer Muschel entstanden ist. Aber wir wollen bei der Geschichte bleiben, dass sie also aus diesem aufschäumenden Meer letzten Endes entstanden ist. Und die Venus gilt natürlich als die Göttin der Liebe und die Göttin letzten Endes auch der Fruchtbarkeit. Deswegen hat auch Botticelli hier im Hintergrund Wert darauf gelegt, Pflanzen darzustellen. Also als die Venus da aus, oder die Aphrodite aus dem Schaum hervorgegangen ist, hat sie sich zunächst Richtung Kythera begeben, Richtung Griechenland also. Kythera ist jetzt vor wenigen Jahren wieder bekannt geworden. Sie haben vielleicht schon gehört vom Antikythera-Mechanismus. Wem sagt das etwas? Antikythera-Mechanismus? Ja, interessant, nicht? Dass wir der Kythera-Insel auf die Weise wieder begegnen. Dann ist sie weiter nach Zypern und Zypern an Land gegangen und hat sich dann hinter einem Myrtenstrauch verborgen und hat hinter einem Myrtenstrauch ihre Scham praktisch quasi bedeckt. Deswegen auch der Nahbezug der Venus zu so vielen Pflanzen. Ja. Jemand, der das systematisch untersucht hat, war nicht nur die Hildegard von Bingen, Agrippa von Nettersheim, sondern ganz besonders natürlich Paracelsus. Paracelsus war jemand, der sich sehr damit befasst hat, herauszufinden, welche Pflanzen sind für den Menschen bekömmlich, nicht so sehr im Sinne des Kulinarischen, sondern der Heilung. War ein großer Kenner oder eigentlich einer der Entwickler der Heilpflanzen, Förderer dessen, und hat sich dafür sehr interessiert, auch für die Mythologie, und ist draufgekommen, nur durch Beobachtung, dass es Analogien gibt, Korrelationen gibt zwischen dem Auftauchen von Planeten und dem Gedeihen von bestimmten Heilpflanzen auch. Ja. Er kam dann mit diesem Begriff an, der genannt wird Pflanzensignaturen, Planetensignaturen an Heilpflanzen. Ja. Er hat nicht ganz verstanden, warum eigentlich, das war für ihn nicht so wichtig. Für ihn war wichtig als Anwender, als bodenständiger Mensch, war für ihn auch wichtig, dass sich das anwenden lässt. Nämlich reproduzierbar, nicht irgendwie, so kaffeesatzmäßig vielleicht, sondern reproduzierbar anwendbar. Ja. Und die Venus ist ganz stark assoziiert mit einer ganzen Reihe von sehr wichtigen Heilpflanzen. Wer von Ihnen kennt die Ringelblumen? Nicht. Wer kennt die Ringelblumen nicht? Oder die Johanniskraut. Ja. Das sind typische, wie man sagt, venusische Pflanzen eigentlich. Aber wie dem auch sei, diese Geschichte der Entstehung der Venus, nämlich dieser Akt der Grausamkeit eigentlich, den hat die Venus auch ein bisschen schon mit sich auch mitgetragen. Die Venus war zwar verheiratet mit dem Hephaistos, aber den hat sie regelmäßig betrogen. Ja, den hat sie betrogen, zum Beispiel mit Anchises, und dabei ist der Aeneas entstanden. Ja, oder sie hat ihn betrogen mit Hermes, da ist der Hermaphrodit daraus entstanden, mit Dionysos, da ist der Priapos entstanden. Ja, die Venus. Also, ich wollte das deswegen sagen, weil in den Köpfen halt so drin ist, ja, Venus ist immer so Friede, Freude, Eierkuchen, Harmonie, und aber ganz so ist es nicht. Also, wo viel Licht ist, ist eben auch viel Schatten. Man muss jetzt hinschauen auch, ja. Gehen wir vielleicht zum nächsten, nämlich jetzt eine ganze Reihe von Kindern von Saturn, also von Kronos. Saturn macht es also ganz ähnlich, wie ich eingangs gesagt habe. Er hat eine seiner Schwestern zur Frau genommen, nämlich die Rhea. Und der Erstgeborene dieser Verbindung war der Pluto. War eigentlich der Hades. Hades, oder der Name Pluto. Hades kommt von der Abwandlung von Ais oder Aides, Aidoneus. Und dann letztlich Hades. Wenn man sich anschauen will, welche Namensgebungen es da gegeben hat, da tut man sich relativ schwer. Es wird lange brauchen, bis man da konkrete Bezeichnungen findet. Was man allerdings findet, ist eine ganze Reihe von Beschreibungen vom Hades oder vom Pluto. Begriffe, die ihn umschreiben, also Umschreibungen. Mit Umschreibungen ist er eigentlich in der Literatur am leichtesten zu finden. Da findet man den Ausdruck des der Verborgene, der Unsichtbare, der Unbändige, der Ungeheure, der Schwarze, der Schwarzhaarige sogar, ja. Und Hades war, so wie alle Kinder des Saturn, auch von ihm verschluckt, bis ihm Zeus seine Geschwister befreit hat. Wie hat denn es übrigens der Zeus geschafft? Na, über die sprechen wir dann vielleicht, wenn wir über den Zeus, über den Jupiter dann sprechen. Vielleicht eine Geschichte sei erwähnenswert, neben der Tatsache, dass der Poseidon oder Hades oder eben, also nicht Poseidon, sondern Hades oder Pluto, dass der eigentlich auch ein Pferdefanatiker war. Also er war sehr begeistert von Pferden und hat sich ja meistens nicht aus seiner Unterwelt eigentlich herausgetraut. Er war nicht besonders ansehnlich, ja, er war nicht unbedingt das, was man einen Adonis nennt, sondern hat sich da ganz gern in seinem Finsteren verborgen. Doch hat es ihn doch auch sehr dazu auch danach gedrängt, sich auch zu liieren und sich eine Geliebte zu suchen. Und so hat er sich ja eine gefunden. Und da sehen wir schon eine Darstellung von Dürer. Sie sehen das typische Dürer-Logo rechts oben auf dieser einen Wolke, AD. Albrecht Dürer. Er hat sich also die Persephone geschnappt. Wir sehen doch, gibt es auch schöne Darstellungen. Das ist, glaube ich, von Cellini eine Darstellung des Hades, des Pluto, als er sich der Persephone bedient. Die Persephone, die Tochter von der Demeter. Demeter war Schwester vom Zeus und die hat sich klarerweise bei ihm beklagt und gesagt, also, das geht nicht, dass der Hades, ja, tut mir eh leid, er ist allein, er ist im Finstern, er braucht auch Zuwendung, er braucht eine Frau, die ihm den Haushalt vielleicht führt, wie auch immer. Aber das geht nicht, dass er sich meine Tochter schnappt. Es kam dann zu einem langen Streit hin und her, wie soll das jetzt gehen, wie kann man das lösen. Letzten Endes hat man sich darauf geeinigt, nachdem ja die Persephone dann errettet worden ist und wieder ans Tageslicht zurückgeführt worden ist, man hat sich darauf geeinigt, zu sagen, machen wir eine typische österreichische Lösung eigentlich, ja. Es hätte in Österreich stattfinden können. Da hat sich jetzt eine 50-50-Lösung entschieden und hat gesagt, na gut, Hälfte des Jahres soll sie beim Hades sein, ja. Hälfte des Jahres möge sie auf der Erdoberfläche sein. Warum? Weil die Demeter hat gesagt, wenn ich die nicht zurückkriege, dann stelle ich sofort jeglichen Betrieb von Pflanzenbetreuung ein. Die Demeter war auch eine, die sich also, die sehr konkret mit dem Wachstum auf den Feldern beschäftigt war oder zuständig war. Und sie hat gesagt, wenn ich die Persephone zurückkriege, dann gibt es überhaupt nichts mehr. Ja? Und dann haben die Götter gesagt, naja gut, das ist schlecht für die Menschen, aber der schlaue Hermes, zu dem kommen wir noch, der Schlaueste von allen, der hat gesagt, Moment, wenn es den Menschen schlecht geht, wer verehrt uns dann? Ja? Wer versorgt uns dann? Also wir müssen da schon eine vernünftige Lösung zusammenbringen. Und letzten Endes hat zweifellos Hermes auch da seine Hände mit im Spiel gehabt und hat also diesen Kompromiss ausgehandelt, der Vermittler, nicht? Hermes, wir kommen dann noch zu ihm. Die Vermittlerrolle also hat er da eingenommen und so ist es also, oder genau aufgrund dessen ist es so, dass wir Jahreszeiten eigentlich haben, hinsichtlich des Wachstums der Pflanze, nicht? Wir haben also die Zeit des Wachstums, der vollen Blüte, und dann der Ernte und so weiter. Das ist die Zeit, wo die Persephone auf Erden ist. Ja. Und dann muss sie wieder runter zum Hades im Winter. Nicht? Dafür gibt es im Winter also auch kein Pflanzenwachstum. Ganz wenige Ausnahmen gibt es. Fallen uns da ein, die Mispeln beispielsweise. Nicht? Die haben die Hochblüte mitten im Winter, wo Schnee liegt. Da bringen diese Pflanzen kurioserweise ihre Früchte hervor. Weiße Früchte. Ja, der Pluto. Also eigentlich geht es irgendwie darum, bei diesen plutonischen Themen geht es eigentlich darum, das Verborgene letzten Endes an die Oberfläche zu bringen, so unangenehm es auch sein möge, und es zu transformieren, es umzuwandeln in Positives. Ja. Also plutonische Darstellungen in der christlichen Mythologie, die finden wir da links hinten im Hintergrund dieses letzten Bildes. Da sehen Sie so eine leicht bläuliche Figur. Das ist ein Pferd mit einem edlen Ritter drauf, mit einer Ritterrüstung, mit einer langen Lanze, der also da einen Drachen erlegt, ja, und bezwingt. Seine Darstellung oftmals, also zum Beispiel fällt mir da ein, den Erzengel Michael, den finden wir sehr oft dargestellt als derjenige, der auf einem Pferd ist oder auch mit seinen Flügeln mit einer Lanze, der also die niedrigen Energien, eigentlich die niedrigen Eigenschaften, die wir selbst mit uns alle genug herumtragen, eigentlich bezwingt, ja, und uns auch davor bewahren kann. Kommen wir zum Neptun. Kann ich Ihnen schon wieder die Reiseempfehlung nach Florenz geben. Sie sehen da den Neptunbrunnen in Florenz. Rechts daneben eine ältere Darstellung des Neptun, wo wir den typischen Dreizack finden. Der Neptun war ebenso ein ganz großer Pferdefanatiker eigentlich, Poseidon, Neptun. Er war übrigens derjenige, der das Orakel von Delphi betreut hat. Auch er war wie Zeus ausgerüstet mit Blitz und Donner und hat einmal einen dieser Blitze einfahren lassen in Erechtheion. In Erechtheion, das ist ein bestimmter Abschnitt Peloponnes. Da hat er diesen Blitz einfahren lassen und hat dabei die große Salzquelle freigelegt. Jene Salzquelle, die letzten Endes alle Meere dieser Welt mit Salz auch versorgt. Also das geht zurück auf den Poseidon, auf den Herrscher des Meeres. Er wurde also eine ganze Reihe von Stellen in Griechenland, wurde ihm zu Ehren, wurden Tempel gebaut. Also ganz großartige Tempelanlagen, es gibt also ganz viele. Wenn Sie da nachschauen, werden Sie ganz viele Stellen finden, Neptun-Tempeln, Tempeln für den Poseidon. Einfach deswegen, weil die Griechen natürlich schon sehr früh am Meer unterwegs waren und das Meer ist nicht immer ruhig. Und auf die Weise, indem er eben schöne Tempel baute und Festivitäten veranstaltete, wollte man ihn entsprechend wohlwollend und günstig stimmen zum sicheren Betrieb des Meeres, ja, also der Meeresfahrt. Jetzt wird es Zeit, dass wir ein bisschen über den Zeus sprechen, den Göttervater, so wie er sich selbst nannte. Natürlich war er das nicht. Man hat natürlich eine Reihe von Kindern produziert, auch das wissen Sie. Er war mit der Hera verheiratet. Hephaistos war einer seiner legitimen Söhne, einer der ehelichen Söhne, aber den Großteil seiner Kinder waren bekanntermaßen also uneheliche. Aber also zweifellos nicht der Göttervater, sondern hat das Bild sich halt einfach entsprechend seiner Hybris, die er so ein bisschen mit sich herumtrug, zurechtgerückt und hat sich also da aufgeschwungen und eines Titels bemächtigt, der ihm nicht wirklich zustand, denn es war schon sein Großvater eigentlich, es war schon der Uranus. Aber wie dem auch sei, Jupiter und Zeus ist praktisch, dürfen wir durchaus sagen, ist praktisch ident. Übrigens, der Name Jupiter ist ein ganz alter Name. Er stammt zweifellos nicht von den Griechen, auch nicht von den Römern. Die Römer haben ja vieles von den Griechen übernommen, sondern das findet man bereits in den vedischen Schriften. Und das drehen wir schon von vielen tausenden Jahren plötzlich. Da findet man Eintragungen in den vedischen Schriften, die lauten Diau Pita. Und über mehrere Lautverschiebungen, die es nicht nur im Deutschen gegeben hat, ist ihm aus Diau Pita, ist Iu Pita und dann letztlich zusammengeschrieben Jupiter, das Prinzip Jupiter, eigentlich entstanden. Also diese mythologischen Qualitäten der einzelnen Symbole und der einzelnen Götter oder Planeten, das ist etwas, was es auf der ganzen Welt gibt. In allen Mythologien. Es ist ganz egal, wo Sie da hinschauen. Wir haben halt heute einfach mal die Griechischen hervorgehoben, weil wir mit denen noch am besten vertraut sind. Aber die Qualitäten, die einzelnen Planeten oder Götter hier repräsentieren, das sind Qualitäten, die es auf der ganzen Welt immer schon gegeben hat und auch immer noch gibt. Und jeder tragt auch diese Qualitäten unterschiedlichst gemischt mit sich selbst ein bisschen herum. Also Jupiter, derjenige, der, wenn es ihm gut geht und alles passt, ist der joviale Auftritt, der freundschaftliche, der die großen Feste zu feiern versteht, der alle auch zusammenbringen kann, wo es um Sachen geht wie Frieden und auch um höhere Sinnfindung und so weiter. Und der aber, wenn es ihm nicht so gut geht, sehr schnell eigentlich dazu neigt, zum absoluten Größenwahn und zur Hybris pur. Übrigens mit der Hybris hat er sich auch einmal verbunden, so außerehelich, dabei ist der Pan entstanden und mit der Danae ist Perseus entstanden, mit der Alkmene ist der Herkules entstanden, mit der Europa ist der Minos entstanden, mit der Elektra ist der Jason entstanden. Jason, eine ganz wichtige Figur in der griechischen Mythologie, ist derjenige, der die Argo bauen ließ, nicht baute, und der gemeinsam mit vielen Freunden, die Argonauten sind sie bekannt, also ganz spannende und wichtige Abenteuer bestanden haben, Letzten Endes war der Jason mit vielen seiner Freunden da auf schwierigsten Fahrten und Missionen unterwegs, und einer der Gründe, warum die das überhaupt immer so überlebt haben, war nicht so sehr die große Kampfeslust und die Furchtlosigkeit, sondern vielmehr haben die einfach einen riesen Klick gehabt. Nämlich, sie waren so gescheit, den Zeus zu fragen, den Jupiter zu fragen, was nehmen wir denn für Holz für unser Schiff? Und er hat gesagt, das ist ganz klar, wir nehmen natürlich das Holz aus dem Eichenwald der Dodona. Und ihr müsst schauen, dass der Kiel den Kern eines dieser Eichen beinhaltet. Denn wenn dem der Feuer ist, dann hat das Schiff eine besondere Eigenschaft. Es kann euch beraten. Dieses Schiff konnte nämlich sprechen. Und das Schiff ist in Wahrheit dafür verantwortlich, dass die eigentlich mit viel mehr Glück als Verstand viele dieser Abenteuer, nicht das Goldene Vlies zum Beispiel, bestanden haben, weil das Schiff immer so sie zum Beispiel bewahrt hat, dass sie nicht auf irgendwelchen Untiefen gelandet sind. Ja. Also es war eigentlich das Holz, das Eichenholz aus dem Wald der Dodona, der heilige Wald, der auch klarerweise dem Zeus gewidmet war. Zeus hat dort ja auch sein Orakel betrieben, wenn wir das so nennen wollen. Ja, ja, und Zeus setzte also dann dem Vater Kronos ein Ende, ja, und hat also alle seine Geschwister befreit letzten Endes. Das wird auch unterschiedlich berichtet, wie er das gemacht hat. Interessant ist eines, nämlich dass ich habe Ihnen gesagt, Saturn hat alle seine Kinder verschlungen. Jetzt den Zeus offensichtlich nicht. Dafür ist natürlich Sorge getragen worden. Man hat dem Saturn anstelle des Zeus einen in Windeln gepackten Stein gegeben, den er dann verschlucken musste. Ja. Also, und wenn wir das hören, erinnert es uns schon ein bisschen an germanische Mythen auch. Ja. Wir denken da ans Rotkäppchen zum Beispiel. Ja. Also das Rotkäppchen hat eine ähnliche Geschichte. Bekanntermaßen wurde dem bösen Wolf ein Stein in den Magen gelegt, auf das er das verwechsle. Auch der Saturn hat das nicht bemerkt. Und so finden wir also eigentlich ein und die gleichen Geschichten immer wieder und wieder verteilt über die verschiedenen Zeiten. Ein Wort zu dem Schild, zu dem berühmten Zeus-Schild, das es gibt, oder gab vielmehr. Das Zeus-Schild hieß das Aegis oder Aegis. Und Sie kennen vielleicht den Begriff, jemand ist unter den Ägiden von jemand anders, ja, unter dem besonderen Schutz. Also der Hintergrund von diesen Ägiden stammt eigentlich vom Schild des Zeus. Wenn Sie wissen wollen, wo der Zeus eigentlich seinen Donnerkeil, ähnlich wie Thor, oder seine Blitze her hatte, dann sei die Antwort darauf gegeben. Er hat nämlich zunächst nur seine Geschwister befreit, und Sie wissen dann, da gab es dann den Kampf gegen die Titanen und die Giganten und so weiter, und das musste alles geschafft werden, und das ging über Jahre und eigentlich fast Jahrzehnte, bis dann letzten Endes der weise Rat kam, du musst zuerst alle Eingeschlossenen befreien. Erst dann kann der Kampf gegen diese bösen und finsteren Mächte gewonnen werden, und er musste also dann auch letztlich noch die Zyklopen und die Hekatoncheiren auch befreien. Und zum Beispiel von den Zyklopen als Dank hat er die Blitze gekriegt. Ja. Und von den Hekatoncheiren, die haben also diese hundertarmigen Riesen, die waren natürlich extrem dienstbar, wenn es darum gegangen ist, an passenden Stellen ganz schnell Schutzmauern zu errichten. Ja. Man mit 100 Armen, da brauchen es gerade mal ein paar, ja, das ist ihm nur aufgestellt, so eine Schutzmauer. Also das ist erst dann möglich geworden, als dazu übergegangen worden ist, wirklich auch die allerletzten dieser dunklen, unangenehmen Eigenschaften ans Tageslicht zu bringen und sie letztlich dann wiederum zu transformieren, umzuwandeln in eine Energie und in eine Eigenschaft, die förderlich ist. Daher, das soll der Mars sein. Der Mars, eine andere mythologische Darstellung, der Mars-Qualität, wird immer natürlich hingestellt als der Kriegsgott. Aber da tut man dem Mars Unrecht. Schauen Sie mal auf diese viel ältere Darstellung eines Mars. Ja, da sehen Sie einen heldenhaften Soldaten mit feuerrotem Tuch im Nacken, eine Signalfarbe. Er gibt Signal denjenigen, die ihm nachfolgen können. Der ist nicht schnell, er ist im Laufschritt unterwegs, Sie sehen das. Er hat einen Schild, klarerweise. Und schauen Sie, er hat auch ein Schwert dabei. Aber wo ist das Schwert? Es ist überhaupt nicht in seiner Hand. Es ist gar nicht gezückt. In der Hand trägt er eine Fackel. Er ist eigentlich derjenige, der das Licht bringt. Ja? Er ist also Mars Eigenschaften von der Mythologie her, ist nach vorne stürmen, wo die Engel furchtsam weichen. Aber gar nicht so sehr in Kampfeslust, nicht nur, sondern vielmehr, um einfach in neue Gebiete und neue Zonen, neue Bereiche Licht zu bringen. Das ist der Lichtbringer eigentlich. Ja. Vielleicht so ein bisschen nach dem Motto, wie wir gelebt haben, verhalte dich gütig und friedlich, aber habe immer ein Panzerbataillon dabei. So ein bisschen. Ja. Das Panzerbataillon ist also ein Schwert und gewappnet ist er auch mit dem Schild. Und er stürmt ihm nach vorne, ja. Blind vertrauend, so ein bisschen mit dem Urvertrauen auf seine eigene Kraft. Und stürmt nach vorne und gibt mit seinem roten Tuch Signal für diejenigen, die ihm nachfolgen mögen. Sie sehen auch ein ganz altes Symbol für den Mars an sich. Das ist dieses. Man könnte glauben, es ist ein Widderhorn, ja. Mars wird dem Widder ja zugeordnet. Aber es ist gar nicht ein Widderhorn. Das ist ganz was anderes. Wenn man sich den mundanen Mythologiekreis anschaut, dann findet sich der Widder und damit auch der Mars natürlich im Frühjahr wieder. Zu einer Zeit, wo die ersten Pflanzen durch den Schnee hindurchbrechen. Also das heißt, wo der Anbeginn ist, die Initiation stattfindet, der Neubeginn, der neue Rhythmus eines ganzen Jahres. Ja. Das ist eigentlich dieses Symbol. Dann kommen wir zum Hermes, ganz eine wichtige Figur natürlich. Hermes oder auch Merkur, haben wir zwei verschiedene Darstellungen, links eine ganz alte Bronze-Darstellung. Sie sehen also, das ist Typische, was für den Hermes und für den Merkur eben bekannt ist, der Geflügelte, nicht nur weil er schnell ist und pfiffig in seinem Denken, und sondern er trägt vor allen Dingen diesen Zaduzeus, diesen bestimmten Hermesstab mit sich. Und was hat es mit diesem Hermesstab auf sich? Sind Mediziner in der Runde eigentlich? Gibt es Mediziner? Ja? War Mediziner? Okay. Was ist Ihre Assoziation dazu? Äskulap, genau, ja. Genau, der Äskulapstab. Vielleicht trotzdem nur ganz kurz erklärt, in der tradierten Medizin der Feinstofflichkeit geht es darum, Sie haben bestimmt schon diese Ausdrücke gehört, die verschiedenen Chakren, die Schnittstellen vom feinstofflichen Körper, den wir Menschen haben sollen, zu dem, was ein Heraklit das Henkaipan nannte, zur Alleinheit. Oder man könnte auch sagen, zur Urenergie einer Gaia. Ja, das sind diese Schnittstellen. Und diese Schnittstellen, die entstehen auch nicht, die sind nicht irgendwo. Da gibt es also ganz alte Überlieferungen, das wäre für das vielleicht ein bisschen zu weit. Ich merke auch, ich bin ein bisschen mit der Zeit ein bisschen hinten dran. Sie werden mir das vergeben. Aber ich möchte das trotzdem erklären. Diese Schnittstellen, die kommen daher, weil sich um diesen Zentralkanal, der sich also nicht irgendwo befindet, sondern natürlich genau entlang der Wirbelsäule, zentralen Nervensystem, natürlich eine der wichtigsten Einrichtungen im Menschen. Nicht nur, weil wir dort denken und bewusst sind, sondern weil dort natürlich alles verwaltet wird an Informationen, das ins System kommt oder das System zu verlassen hat, ja, im Sinne von motorischen Impulsen und so weiter. Und diesen Zentralkanal herum, da winden sich Energiekanäle. Die werden also berichtet als Ida und Pingala zum Beispiel, so nennen es die Asiaten. Sie können ganz verschiedene Namen dafür finden. Aber wenn wir es ganz genau anschauen, dann finden wir natürlich auf ganz alten Darstellungen eines Hermes und zum Beispiel, das ist eine viele tausend Jahre alte Figur, die wir da sehen, da finden wir diese Energiebahnen wieder. Und überall dort, wo sich diese kreuzen, genau dort befinden sich also diese Chakren, von denen also gesprochen wird, ja, mit denen der eine oder die andere was anfangen kann und wieder andere eben nicht. Aber dieses Symbol, das der Hermes dann mit sich trägt, das ist eigentlich nichts anderes als wie das, was wir Mediziner eigentlich als Logo eigentlich haben, ja. Die Äskulap-Natter nennen wir es, aber wenn wir genau schauen, sind es natürlich zwei. Und diese zwei Äskulap-Nattern sind also keine Schlangen in dem Sinn, sondern stellen eigentlich diese Urenergien dar, die wir also da in unserem, um unseren Zentralkanal vorliegen haben. Ein ähnliches Symbol finden wir interessanterweise, vielleicht so ein bisschen folgende Analogie, wie oben so unten, auch in zugegebenermaßen sehr, sehr kleinsten Strukturen, nämlich der DNA. Schauen auch irgendwie aus wie solche Schlangen, die sich um ein Zentrum herum winden. Und das sagt der Hermes eben mit sich. Hermes ist nämlich in den Uranfängen gar nicht so sehr der Götterbote und so weiter, sondern er war sehr, sehr stark damit befasst mit Heil, der Heilsbringer. Und dem er eben auch einmal im Sinne eines, wir würden heute sagen, eines Stoßgebetes anrufen konnte, um rasch Abhilfe oder Heil zu schaffen. Und deswegen auch die Flügel. Also nicht nur, weil er pfiffig war und, wie Sie gehört haben, da einen guten, vernünftigen Kompromiss gegangen ist, der ganz offensichtlich bis heute gehalten hat. Wir haben immer noch Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, ja, wir haben immer noch die halbe Zeit Pflanzen Wachstum und die andere Hälfte Pflanzenruhe, sondern eben deswegen, weil er also auch damit befasst war und beschäftigt war und beauftragt war, auch Heil zu bringen. Also der große Heilsbringer. Viele Mythologien verehren einen Hermes, wird er dann anders genannt, oder eben einen Merkur, als den großen Heiler eigentlich. Ja. Er verbindet sozusagen die Welt der Menschen mit der Welt der Feinstofflichkeit, mit der Götterwelt eigentlich. Ja. Dann haben wir noch abschließend, kommen wir zum letzten, darf natürlich nicht fehlen, ganz klar, die Sonne. Sie hätten sie vielleicht erwarten können, wenn wir heute über die Planeten des Sonnensystems sprechen, dann wird es bestimmt mit der Sonne anfangen, kommt Merkur, Venus und so weiter. Aber die Reihenfolge habe ich schon bewusst so gewählt, besonders am Anfang eben Gaia, Uranus. Die Sonne, Apollo war also das Kind von Zeus und Leto. In einer anderen Überlieferung, die war ein Kind von Hyperion und Theia. Und er war nämlich ein Einzelkind, es waren drei Geschwister. Und waren nur dabei Eos und Selene. Und Sie wissen, Apollo wird, so wie auch hier dargestellt, nicht begleitet von den Horen, die einzelnen Stundendarstellungen. Er ist also derjenige, der den Feuerwagen über das Firmament lenkt, um der Menschheit den Taghimmel zu ermöglichen, die Sonne und so weiter. Und es wird immer nur davon gesprochen, der Tag ist gleich Helios, nicht? Das Helios und Apollo ist praktisch äquivalent. Aber was geht denn dem Tag voraus? Nicht die Morgenröte. Seine Schwester, die Eos, die geht ihm eigentlich voraus. Er folgt ihr und ist natürlich bei weitem strahlend und besser sichtbar. Und wenn er dann wieder sich verschüsst vom Taghimmel, was folgt ihm dann? Seine zweite Schwester, die Selene, der Mond. Ja? Also das wäre eigentlich die komplette Darstellung. Apollo ist natürlich auch bekannt, oder wird... Er ist bekannt, er ist auch der Gott der Musen und der Musik insbesondere. Er ist hier dargestellt mit der Leier. Das sei dazu erwähnt, die ist gar nicht von ihm. Die hat wieder jemand anders gemacht, nämlich Hermes. Hermes, eine der ersten Taten von Merkur oder Hermes, war eine Schildkröte, einen leeren Schildkrötenpanzer zu verwenden, damit zu experimentieren und herauszufinden, was kann man alles damit machen, und hat ein Musikinstrument daraus gemacht. Und das hat er dem Apollo gegeben. Das musste er ihm geben. Es war nämlich ein Geschenk. Es war eigentlich eine Entschuldigung. Weil der Hermes, das war ein Lausbub, würden wir heute sagen, war echt ein pfiffiger Kerl, und es ist ihm natürlich auch immer wieder der ein oder andere Streich eingefallen, und da hat er mal den Apollo schwer beleidigt, indem er die Kühe des Apollo gestohlen hat. Also er hat die Kühe des Apollo gestohlen, und da ist zu einem Zwist gekommen, und letzten Endes hat man sich also dann wieder verstanden, und zur Entschuldigung hat er also die Leier gegeben. Aber eigentlich ist sie nicht vom Apollo. Es wird zwar immer der Apollo mit der Leier dargestellt, und wenn wir die Leier sehen, denken wir an den Apollo, aber eigentlich hat sie ihm der Hermes gegeben. Und andererseits, den Hermes-Stab, den wir gesehen haben, den hat ihm im Gegenzug der Apollo wiederum gegeben. Ja, der Apollo wird oftmals ganz gerne dargestellt auf diese Weise, mit dieser Gloriole um den Kopf herum, meistens siebenzackig oder siebensternig oder siebenzackiger Stern. Die sieben, die in der Mythologie eine große Rolle spielt, oftmals vorkommt. Gloriole, andere Gloriolendarstellung, wiederum eine Bronzedarstellung des Apollo. Aber auch eine andere Form des Gloriolenscheins der Sonne soll hier gezeigt sein. Also das gab es auch schon lange vor den Griechen. Wir sind jetzt da in der Amarna-Zeit, 1800 vor Christus etwa. Wenn wir da also bei Nofretete und Echnaton kurz vorbeischauen, Sie werden vielleicht wissen, das waren jene, Echnaton war bemüht, eine ganz neue Religion einzuführen, nämlich den Aton-Glauben, die Mythologie und den Glauben an die Sonne. Das wäre eine andere Form des Gloriolenscheines. Ja. Ja, so bin ich jetzt natürlich weit über die Zeit drüber. Tut mir leid, dass ich da wesentlich länger gebraucht habe, als das vielleicht hier üblich ist, aber das ist bei mir nicht unüblich, meistens über die Zeit ein bisschen drüber kommen. Ich möchte vielleicht an der Stelle, bevor wir zu einer Diskussion oder so kommen, eben noch gleich hinweisen mit diesem Bild. Am Donnerstag geht es dann um die wissenschaftliche Seite der Planeten. Da werden wir also die Planeten in 3D Stereo bereisen. Wir werden im Raumschiff Ars Electronica zu den Planeten in 3D Stereo fahren und werden uns dann anschauen, was über die Planeten Technisches zu berichten gibt. Und vor allen Dingen werden wir einen guten Eindruck kriegen über die Größenrelation der Planeten zueinander, vor allen Dingen der Abstände zueinander, der Umlaufzeiten zueinander. Und dann dürfen wir zunächst einmal sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Danke.
Danke. Lieber Dietmar, es war, glaube ich, für alle sehr interessant. Du hast uns eigentlich an die Basis, an die Grundlagen der europäischen Kultur geführt. Und wenn du so erzählst, wird, glaube ich, jedem bewusst, wie weit wir eigentlich in dem Ganzen verhaftet sind. Viel von dem, was wir sind, was wir denken, wie unsere Kultur gestaltet ist, hat hier seine Basis, hat hier seinen Ursprung in diesem ostmediterranen Bereich. Das ist, glaube ich, hochinteressant, was da auch bis zu uns weitergeht in verschiedensten Lebensbereichen. Ich würde Sie jetzt bitten, wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Beiträge haben. Wir haben zwei Mikrofone. Eins, zwei.
Nein, ist nicht notwendig, dass Sie sich anmelden. Es macht vielleicht Sinn, wenn Sie 20 Minuten, eine halbe Stunde früher dort sind, wegen der 3D-Brillen. Aber Sie können sich auch anmelden, klar. Ja. Okay, ja. Einfach ausreichend vorzeitig dort sein. Deep Space ist gern überfüllt, wenn es um die Sterne geht. Für die Sterne rufen.
Ja, Herr Dr. Hager, ich habe gleich drei Fragen. Und zwar die erste, warum kommt Luna in Ihren Schilderungen nicht vor? Hat in der griechischen Sagenwelt eigentlich vielleicht weniger Bedeutung? Ah. Zweite Frage, warum sind also diese Götter, diese griechische Götterwelt, warum hat man die sozusagen an den Himmel gesetzt und die Planeten damit identifiziert? Und die dritte Frage, diese ganze mythologische Hintergrund hat ja auch sehr mit Astrologie zu tun. Schließlich war auch Kepler, der hier in diesem Haus gelebt hat, nicht nur Astronom, sondern auch Astrologe und hat sein Geld damit verdient. Welche Beziehung haben Sie zur Astrologie?
Drei gute Fragen. Erstens muss ich mich gleich mal entschuldigen, dass ich die Luna da so derartig stiefmütterlich behandelt habe. Ich habe sie nur indirekt angedeutet mit der Selene. Der Mond spielt natürlich eine ganz große mythologische, eine ganz große Rolle in der Mythologie. Insbesondere vielleicht eine der wichtigsten Eigenschaften in der Mythologie vom Mond ist die Zuständigkeit für Lebensrhythmik eigentlich. Ja. Ich meine, der Mond in seinem Verlauf, nicht, der seinen Höchststand über die Monate hindurch wechselt, nicht? Er kann manchmal sehr hoch am Himmel stehen, er kann manchmal sehr tief am Himmel stehen. Er ist überhaupt nicht permanent gleichmäßig beleuchtet. Nicht? Die Sonne gibt uns permanent und konstant das Maximum, das sie zusammenbringt, was sehr, sehr wichtig ist für uns. Der Mond hingegen hat einen Rhythmus, oder die Mond, müsste man eigentlich sagen. Wir sind ja im Deutschen eigentlich eine kleinste Minorität, die dem Mond ein männliches Geschlecht geben. Ja, in den allermeisten Sprachen ist die Mond oder die Luna eigentlich natürlich weiblich, als Repräsentant der Yin-Energie, wenn Sie es so nennen wollen, also des Weiblichen. Ja. Aber also ganz wichtig ist diese Rhythmik. Der Mond spielt auch physisch letzten Endes eine ganz entscheidende Rolle. Wir könnten sagen, ohne Mond gäbe es auch kein Leben auf Erden. Also wir glauben zu wissen, dass vor etwa 3 Milliarden Jahren die Erde mit der Theia zusammengestoßen ist, also mit einem anderen Protoplaneten. Dabei wurde der Erde wahnsinnig viel Material herausgeschleudert. Das hat sich zunächst zu einem Ring formiert. Also die Erde war in einem Nebensatz einmal ein Ringplanet. Lange bevor es die großen Gasplaneten waren, hatte die Erde einen Ring rundum. Und aus diesem Ring hat sich der Mond formiert. Und da müssen wir sehr dankbar sein für diese kosmische Katastrophe. Verkehrskatastrophe sozusagen, müssen wir dankbar sein, denn wenn dem nicht so gewesen wäre, dann säßen wir auch nicht hier. Der Mond hat mit seiner Existenz dazu beigetragen, dass die Erde entschleunigt wurde, also etwas, was wir uns als moderne Gesellschaft auch wünschen könnten. Wir müssten für uns alle einen neuen Mond sozusagen einführen, und unsere Gesellschaft endlich ein bisschen entschleunigen. Entschleunigt in dem Sinn, die Tage am Anfang der Erde dürften wahrscheinlich wenige Stunden nur gedauert haben, 9 bis 10 Stunden. Der Mond hat die Erde abbremst auf die bekannten etwa 24, das wird noch weitergehen ein bisschen. Der Mond spielt eine ganz große Rolle beim Durchmischen der Luft und der Meere durch seine Gravitation, denken wir an die Gezeitenwirkung. Der Mond hat definitiv einen Einfluss auf eine ganze Reihe von Pflanzen, nachtaktiven Pflanzen, nachtaktive Tiere, denken wir an eine Reihe von Insekten, die bestimmte Felder ausschließlich bei Nacht bestäuben und das auch nicht irgendwann, sondern eben nur dann, wenn der Mond ihnen auch als Licht am Himmel Orientierung gibt. Ja? Also die Lichter des Sternenhimmels geben und gaben dem Leben auf Erden immer schon eine gute Orientierung. Ja? Und damit kommt man zur zweiten großen Bedeutung für die Luna, für die mythologische Bedeutung des Mondes, ist natürlich auch ganz klar, nicht nur die Wandelbarkeit, also die Rhythmik, sondern auch die Bedeutung des Lebens. Ja, also auch eine Fruchtbarkeitsgöttin. Also wird in verschiedensten Kulturen auch immer als Fruchtbarkeitsgöttin verehrt. Ja. Das war die Frage Nummer 1. Frage Nummer 2. Was war das nochmal schnell?
Wieso sind die Planeten?
Ja, genau. Genau. Da kennen wir am besten, da geben die Chaldeer die beste Antwort drauf. Wenn man die Chaldeer fragt, und das knüpft dann auch schon ein bisschen an die Astrologie an. Da können wir vielleicht Frage 2 und 3 überhaupt vereinen. Zunächst einmal völlig richtig, Kepler war eigentlich Astrologe und nebenbei Astronom. So hat er es von sich selbst gesagt. Ja. Also am besten fragen wir ihn selbst und nicht die Astronomen, die heute halt nur die Astronomie sehen. Die schauen nämlich ganz gerne auf die großen Wissenschaftler der aller Zeiten, auf die Qualitäten hin, die ihnen am besten ins Spiel passen. Ja. Aber es war ganz anders. Kepler war definitiv ein Astrologe und auch ein Mediziner und hat halt eigentlich als Nebenprodukt seiner Forschungen, weil er war nämlich damit befasst, die Zahlenmythologie, die uns ein Pythagoras hinterlassen hat, besser verstehen zu können. Pythagoras hat hinterlassen, das hole ich schon sehr weit aus, ich weiß, aber es ist nicht uninteressant. Pythagoras kennen wir vom pythagoreischen Lehrsatz. Und wenn wir jetzt dann sagen, das ist der Pythagoras, das ist ungefähr so, wie wenn ich aus einem Facettenauge der Fliege eine rausnehme und sage, das ist das Auge der Fliege. Ja? Pythagoras war viel mehr als das. Pythagoras sagte zu seinen Schülern, wenn die ihn fragten, Meister, wie dürfen wir das Universum verstehen? Woraus besteht das Universum? Wir haben gelernt, Empedokles zum Beispiel, nicht? Die vier Elemente-Lehre, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Oder wir haben den Thales, Meister, der hat gesagt, Wasser ist das Urelement und so weiter. Und der Pythagoras hat gesagt, das ist alles richtig, aber nicht komplett. Der wirkliche Baustein zum Universum ist die Zahl. Es sind die Zahlen. Und er hat es eigentlich an 3 Zahlen besonders festgemacht, aber kommt insgesamt nicht mit 10 Zahlen aus. Und auf die Frage, man kann sich noch vorstellen, natürlich die Schüler hätten sie andere Antworten erwartet, nicht? Man hat die 4 Elemente-Lehre, dann Wasser und so weiter. Und der kommt dann plötzlich mit Zahlen. Dann fragen sie den Meister, wie dürfen wir das jetzt verstehen? Die Zahl ist der Schlüssel zum Universum, zum Verständnis. So ganz einfach. Und das ist das, was ich extrem spannend finde. Er sagte, die Zahlen müsst ihr euch vorstellen als Scheiben, das war jetzt seine Vorstellung, als Diskus von distinkter Größe, also von ganz bestimmtem Ausmaß. Die Zahl 1. Dann die Zahl 2 und 3 und so weiter. Und die konnte nicht irgendwie sein, sondern sie waren ganz klar definiert. So hat er das gesehen bei seinen Untersuchungen, die er angestellt hat. Damit war er eigentlich der Erste, der die Idee der Quantelung vorweggenommen hat. Wir verehren den Max Planck als den Erfinder der Quantentheorie, der uns als Erster beigebracht hat in der modernen Zeit, dass Energie nicht beliebig vorkommt, in beliebigen Dosierungen, sondern klar klar gequantelt eben, also ganz klar gruppiert. Aber die Uridee hat eigentlich der Pythagoras schon vorweggenommen. Und der Kepler war damit befasst, diese Zahlenlehre greifbarer zu machen, ja, nämlich anwendbar. Kepler war immer hochgradig daran interessiert, an all dem, was er so gefunden hat, worin liegt denn da jetzt eigentlich die Anwendbarkeit, nämlich die systematische, beliebig reproduzierbare Anwendbarkeit. Er wollte verstehen, oder hat geschaut, als einer der ersten, wie kann man verstehen, dass bestimmte, wenn man jetzt eine Klavierseite hernimmt oder eine Seite einer Violine, dass man die an einer bestimmten Stelle niederdrücken muss und dann ein Vielfaches davon und so weiter, dass es so harmonisch klingt. Und er war einer der Ersten, der also da dieser Zahlentheorie Raum gegeben hat. Mathematisch, ja. Mathematisch, aber gleichzeitig auf der Ebene der Anwendung. Soweit zum Kepler. Jetzt die Verknüpfung oder die Verbindung, warum haben die Planeten an den oder diese Qualitäten an den Himmel getragen. Die Chaldeer, wenn man sie mit der chaldäischen Mythologie befasst, dann und mit der chaldäischen Kosmologie, so wird es genannt, gemacht worden daraus ist dann die Astrologie, dann sagen die eines. Die Chaldeer, die waren sehr gute Beobachter. Naturbeobachter, aber vor allen Dingen Menschenbeobachter. Und sie haben die Menschen nicht nur beobachtet, sondern sie haben die Menschen auch verstanden als das, was sie sind. Unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Persönlichkeiten, mit unterschiedlichen Qualitäten. Nicht jemand, der vielleicht halt immer so plakativ gesprochen nach vorne stürmt, wo die Engelfurcht zum Weichen. Dann Menschen, die plakativ gesprochen zaudern. Nein, ich weiß nicht recht. Soll ich nicht. Oder der Nächste, der alles ganz akribisch aussortiert und kategorisiert. Der Nächste, der über Strukturen Ordnung reinbringen will und Gesetze macht, ja, vernünftige Gesetze, ja. Der Nächste, der halt jovial auftritt. Der Nächste, der nach der großen Sinnfrage, der Sinnfrage im Leben einfach Raum gibt, in seinem Leben, ja. Das kann bis so weit gehen, dass sich daraus halt dann Spiritualität entwickelt. Oder sei es eine Form einer Priesterschaft oder was auch immer, beratende Tätigkeiten. All diese Qualitäten haben die Chaldeer gefunden, tragen all diese Menschen unterschiedlich gemischt mit sich herum. Und durch die Beobachtung der Natur und die Beobachtung der Menschen sind die draufgekommen, dass es Analogien gibt. Nämlich Analogien mit dem Stand von Planeten zu bestimmten Zeiten. Die Erklärung dafür, die ist sehr, sehr lange Zeit schuldig geblieben, die sind schuldig geblieben. Die Erklärung, der Erklärungsansatz, der unseren Hausverstand befriedigt, ist kein guter. Weil der Erklärungsansatz ist der, das, was uns Hermes Trismegistos hinterlassen hat. Einer der großen Weisheitsgötter, nicht, das ist sozusagen der ägyptische Hermes gewesen. Tod, T-O-T-H, ja, nicht der Tod, sondern Tod als ägyptischer Gott gerne dargestellt. Und Sie haben es vielleicht auf dem Bild gesehen, als ein Pavian. Der hat hinterlassen, das Gesetz der Analogie. Nämlich, wie oben, so unten. Und wie unten, so oben. Zum Funktionieren einer gesamten großen Einheit. Das heißt, damit ist gemeint, Mikrokosmos und Makrokosmos ist vom ultrastrukturellen Aufbau ident. Vielleicht kann ich versuchen, das zu untermalen, wenn die Zeit ist, mit einem Bild, das Sie mich schnell suchen lassen. Ich glaube, dass ich da ein brauchbares Bild dazu habe, das uns zeigt, so wie es so schön heißt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Sie sehen das ja nicht, was ich tue, gut. Wo ich da genau nachschaue. Da habe ich es auch in der Klavier. Ja, und die Chaldeer haben also einfach gemerkt, dass der Planetenstand so etwas ist wie ein Räderwerk, das uns Anzeige geben kann, wann bestimmte Qualitäten wo vorhanden sind. Paracelsus hat das auch benutzt, auf der Suche nach der Theorie der Pflanzensignatur. Es sei schon erwähnt, dass die Methodologie der Pflanzensignatur und der Anwendung der Pflanzen als Heilpflanzen eben, dass es etwas ist, was sich über Jahrtausende erhalten hat. Und in der Regel, was erhält denn eine Kultur an Wissen aufrecht? Das, was sie bewährt. Der Rest. Für den Rest ist keine Zeit. Für den Rest ist keine Ressource da. Und der Rest ist uninteressant. Und wird vergessen. Nicht wie schnell wird ein Name, ein schillernder Name, ja, von irgendeinem Generaldirektor von sonst wo, was ist das in 30 Jahren? Vergessen. Das ist nicht einmal Schall und Rauch. Das wäre dann irgendwie substanziell. Das ist vergessen. Ja. Aber diese Methoden sind Methoden, die also erhaltenswert erschienen sind. Das Bild, von dem ich gerade gesprochen habe, auch da sei es erlaubt, 2 Minuten auszuholen. Was Sie da sehen, ist Evidence-Based Science. Das ist ein Ergebnis aus der Naturwissenschaft. Also es ist eine Darstellung, eigentlich ein dreidimensionales Modell, natürlich zweidimensionales dargestellt, vom gesamten Universum, das wir erkennen als das, was es zu sein scheint. Was Sie da sehen, das nennen wir das Cosmic Web. Sie sehen, das schaut irgendwie so irregulär strukturiert aus, so inhomogen irgendwie. Und trotzdem ist Struktur und Ordnung dahinter. Wir können zunächst mal feststellen, dass es keinen einzigen Punkt gibt von dieser Materiedistribution, der Materieverteilung im Weltall, keinen einzigen Punkt gibt, der nicht mit einem x-beliebigen verbunden wäre. Es hängt alles miteinander zusammen. Das wissen wir aber auch schon seit Heraklit. Hen, Kai, Pan. Alles also eins. Und wenn wir da jetzt, das ist das ganze Universum, also das sind diese 14 Milliarden Jahre der Existenz des Universums, nicht notwendigerweise 14 Milliarden Lichtjahre, das nicht. Wahrscheinlich sogar wesentlich mehr, weil wir glauben zu wissen, dass sich das Universum zu Beginn nach dem Big Bang unmittelbar danach inflationär ausgedehnt hat, also schneller als das Licht. Also möglicherweise sind es 100 Milliarden die Lichtjahre. Das mag sein. Und wenn wir uns da jetzt einmal einen so einen Knoten rausgreifen, dann schauen wir immer nur auf ein paar Millionen Lichtjahre da drauf, dann sehen wir so einen Knoten, das was da so lichtvoll ausschaut, das ist eigentlich eine Ansammlung von Galaxien, das sind Galaxienhaufen. Das sind nicht einzelne Sterne, das sind nicht einzelne Galaxien, das sind ganze Haufen von Galaxien. Und die sind alle so strukturiert. Also die kommen nicht irgendwie vor, sondern sind strukturiert. Und wenn man sich das genau anschaut, dann findet man ganz relativ häufig eine zwölffache Verteilung. Also diese Fortsätze, wenn wir es so nennen wollen, von so einem zentralen Schnittpunkt, also Sammelstelle von Galaxien, gehen oftmals 12 Hauptverbindungen weg. Das ist nicht uninteressant. Die Zahl 12 kommt hier vor. Der Zahl 12 begegnen wir relativ häufig in der Natur. Denken wir zum Beispiel an den strukturellen Aufbau von Zucker. Ja? Oder denken wir an ein Hämoglobin. Oder denken wir an Chlorophyll. Das Chlorophyll ist eigentlich auch zwölffach strukturiert, um das Magnesium als zentralen Energieträger halten zu können. Und die Zahl 12, denen begegnen wir zum Beispiel die 12 Apostel, ja, die 12 Tierkreiszeichen. Ja. Sie können das selbst weiterspinnen, wie heißes Glasperlen spielen, wenn Sie so wollen. Aber wenn wir das jetzt als Mediziner anschauen, ich bin Unfallchirurg und ich habe viel mit den Gehirnen der Menschen zu tun. Wenn jemand stürzt und eine schwere Gehirnblutung hat, dann sind wir da, um dieses Blut zu entfernen. Dazu machen wir, sägen wir ein Loch in den Kopf hinein, nehmen ein Stück Deckel raus und entfernen das Blut und dabei sehen wir das Hirn. Und ich hoffe, das klingt jetzt nicht allzu pervers, wenn ich sage, ich mache das ganz gerne. Ich finde das großartig. Ich finde, für mich ist das ein großes Privileg, das machen zu dürfen. Ich mache sowas mit dem Mikroskop, weil es, wenn man da ganz in der Nähe ist vom Hirn, also der zentralen Schaltstelle des Menschen, das ist schon was ganz Besonderes, ja. Atemberaubend, möchte ich fast sagen. Und als jemand, der das Hirn oft sieht und das anschaut, hat eine Assoziation, nämlich die. Genau. Das ist eh jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen, aber für mich, als ich mich damit begonnen habe zu befassen, war das die erste Assoziation des Neuron. Wenn man dann recherchiert, haben das natürlich schon ganz viele erkannt. Es ist eh banal, es liegt auf der Hand. Und genauso einfach ist es oftmals, nämlich auch in der Mythologie. Und das ist genau das, was Hermes Trismegistos hinterlassen hat. Dabei ist es gar nicht wichtig, ob es diese Person jemals gegeben hat oder nicht. Wichtig ist die Information, die zurückgeblieben ist. Nämlich ultrastruktureller Aufbau von Mikrokosmos. Und ich glaube, wenn wir da jetzt ein Neuron rausglauben mit ein paar Nanometer, dann können wir uns darauf einigen, das ist Mikrokosmos. Und wenn wir daneben ein paar Millionen Lichtjahre haben, dann können wir uns darauf einigen, das ist Makrokosmos. Und wir können da wirklich mit Erstaunen feststellen, der Aufbau erscheint zumindest analog. Nennen wir es nicht ident, aber sagen wir, da gibt es eine Analogie. Und diese Analogie ist ein gutes Symbol jetzt, dieses Bild ist ein gutes Symbol für das, was die Chaldeer gemacht haben. Die haben eigentlich diese Analogie gefunden zwischen einem Zusammenhang offensichtlich vom Planetenstand zu bestimmten Mustern, zu bestimmten Signaturen von Menschen, ähnlich wie die Pflanzen signiert sind von diesen Planeten oder den Energien, die sie da vielleicht dahinter stehen, ja, und den Menschen. Genau erklären konnten sie es nicht. Sie sagten halt einfach, es gibt halt da diese Analogie, ja. Und also, Sie fragen dann noch abschließend, wie stehe ich dazu? Gut, dann stelle ich mit dieser Frage stelle ich mich auch. Ich bin natürlich erklärender Astronom sozusagen, von Kindesbeinen auf in der Linz-Astronomischen Gemeinschaft. Und wir haben ja da zwei, jetzt hätte ich schon fast gesagt Urgesteine, aber das ist unhöflich. Aber auf der, ist halt, zusammen sind es viele Jahrzehnte der Astronomie in Linz, die Linz-Astronomische Gemeinschaft, die Kepler-Sternwarte am Freienberg, die übrigens so nebenbei wieder jetzt da im Einsatz ist, weil die Restauration ist abgeschlossen. Sie sind alle herzlich eingeladen, dorthin zu gehen und sich selbst ein Bild zu machen vom Universum, in dem sie durchschauen. Habe ich natürlich auch gelernt, dass man, so wie es Günter Buchtal gerne ausdrückt, wo immer wir Astronomen der Medusa der Astrologie begegnen, müssen wir auch schon das Haupt abschlagen. Ja? Und die und ich sehe das allerdings so, tausende Jahre von Erfahrung, tausende Jahre, nicht nur von einer Kultur, sondern von vielen Kulturen, eigentlich alle Kulturgeschichte auf allen Kontinenten, befassen sich auf die eine oder andere Weise mit genau diesen Qualitäten, gibt mir einfach nicht das Recht, innerhalb meiner vergleichsweise sehr kurzen Daseinszeit, eine so apodiktische Entscheidung zu treffen und so einen feindseligen Akt zu setzen, jemanden das Haupt abzuschlagen. Das ist in der Mythologie eh oft genug geschehen, okay? Perseus, nicht? Hat mit seiner Sichel der Medusa wirklich das Haupt abgeschlagen, so dass ich das nicht mache, sondern vielmehr, bin ich davon eigentlich durchaus fasziniert, insbesondere als jemand, der auch in seiner Ordination mit den Heilpflanzen sehr viel zu tun hat und das sehr gerne anwendet, nämlich aus der eigenen Erfahrung. Das, was für mich zählt, komme aus einem sehr bodenständigen Fach, Umweltchirurgie, recht viel was Bodenständiges kann ich mir in der Medizin dann nicht mehr vorstellen. Da geht es um Anwendbarkeit. Nicht zu uns kommen viele Firmen und sagen, sie haben jetzt das tolle Produkt und jenes tolle Implantat. Für mich zählt nur eins. Wie ist es anwendbar? Was kann ich mit dem Werkzeug zu dieser Problematik erzielen? Und der größte Fehler, den man machen kann, ist zu glauben, okay, weil ich jetzt zwei goldene rechte Hände habe, mit lauter Daumen dran, ja, und ein geniales Skalpell, das immer scharf ist, glaube ich, ich kann damit auch die Wasserleitung daheim reparieren. Da werde ich Schiffbruch erleiden. Ja. Also je enger ich mir das Spektrum mache, mit einer desto umso kleineren Perspektive muss ich in meinem ganzen Leben auskommen. Jetzt kann ich natürlich so sagen, kann ich sagen, okay, das ist meine Perspektive. Das ist meine Welt und da gibt es eine andere. Okay, hat mit mir nichts zu tun. Das ist okay. Schwierigkeiten habe ich, wenn man mit so einer kleinen Perspektive sich dann auch daran macht, in einer Art von Hybris alles beurteilen zu müssen, womit man sich gar nicht wirklich auskennt. Und wenn man sich nämlich mit nicht wenigen Astronomen näher befasst zu dem Thema und spricht, sondern die meisten haben ja enorme Berührungsängste und das ist ja das, was in Wahrheit dahinter steckt. Es geht einfach nur um Befindlichkeiten und Berührungsängste. Dann kommt man drauf, dass es ganz viele Missverständnisse gibt auf beiden Seiten. Die Astrologen haben ein Feindbild von den Astronomen und die Astronomen haben ein Feindbild von den Astrologen. Und in Wahrheit gibt es viel mehr Gemeinsamkeiten. Viel mehr Gemeinsamkeiten, weil eigentlich wollen beide ein und das Gleiche. Sie wollen uns die Welt, in der wir leben, erklären. Ja. Das macht jeder das halt mit unterschiedlichen Möglichkeiten und Methoden. Aber um es konkret zu beantworten, für mich stellt die Astrologie eine Möglichkeit dar. Eine von vielen Möglichkeiten, das muss ich sagen, das ist nicht die einzige, das ist eine von vielen Möglichkeiten, sich das Leben, in dem man ist, einmal aus einer völlig anderen Perspektive anzuschauen. Leidenschaftslos, vorurteilsfrei. Und dabei ja nicht den Fehler zu begehen, zu glauben, wenn ich dieses Tool habe, damit kann ich alles lösen. Das ist ungefähr so ähnlich wie in der Medizin. Wir Schulmediziner, wir erheben Anspruch, alles lösen zu können. Wir kennen es definitiv nicht. Ich kann Ihnen sagen, ich bin einer, der an der Front sitzt sozusagen, wir stoßen tagtäglich an die Grenzen der Schulmedizin. Dann kommen natürlich, das gibt Raum, und das System, das wir haben, gibt Raum für alternative Medizin, alternative Methoden. Jetzt gibt es vielleicht irgendjemand, der hat eine alternative Methode, ja, der schwört drauf und glaubt halt dann, nicht, macht genau den gleichen Fehler. Er macht genau den gleichen Nonsens wie wir Schulmediziner, nämlich zu glauben, er kann mit dieser einen Methode alles beherrschen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ja. Ich muss es schon schaffen, immer wieder ein paar Schritte zurückzumachen und versuchen, mit einer möglichst breiten Perspektive den Überblick zu bewahren. Es ist zugegebenermaßen sehr schwer. Prüfen kann man es mit der Anwendbarkeit. Wenn es anwendbar ist, dann macht es für mich einen Sinn. Und es gibt vieles, das macht für mich keinen Sinn, aber das mit den Heilpflanzen, das macht sehr viel Sinn. Ist das einigermaßen beantwortet?
Okay. Ein weiter Punkt, der wieder sehr viel Dinge wieder berührt hat, natürlich in den ganzen. Ich weiß nicht, ob die Astronomen so wirklich so froh sind mit der Aussage der Astrologie dann.
Macht nichts, ich möchte keine Befindlichkeiten bedienen. Ich sage das, was ich mal denke.
Bitte.
Ja, ich wollte fragen, ob die Griechen damals in der Lage waren, alle diese die Sonnenplaneten zu beobachten.
Na?
Also, darf ich gleich eine zweite Frage anschließen? Zweite Frage, wann hat man dann diese Zuordnung gemacht, dass man eben diese neuen Planeten mit den Namen der griechischen Mythologie dann belegt hat? Und dritte Frage noch, am kommenden Donnerstag, ist das eine Animation, die wir da sehen, oder ist das sind das echte Aufnahmen?
Okay, gut. Bin ich sehr dankbar für die dritte Frage. Die anderen Fragen sind auch hochinteressant. Zunächst mal, wann der Zeitpunkt war, die Planeten mit den Götternamen zu belegen, das kann ich noch nicht sagen. Also das dürfte tausende Jahre alt sein. Denn nochmals, die Griechen sind für uns sehr gut sichtbar im Sinne der Repräsentation von Mythologie. Aber es gibt viel ältere Kulturen. Und das habe ich versucht ein bisschen anzudeuten mit der Geschichte des Wortes Jupiter, ja, dass man das in den vedischen Schriften schon findet, und das sind viele, viele tausende Jahre älter eigentlich, ja. Nein, schon. Um das nur genauer zu beantworten, zunächst vielleicht der Teil Ihrer Frage hinsichtlich der Sichtbarkeit. Grundsätzlich ist der Saturn derjenige, der visuellen Sichtbarkeit eine Grenze setzt. Also wir sind schon wieder beim Grenzsetzer. Der Saturn ist wirklich der Grenzsetzer für die Sichtbarkeit für uns Menschen, fürs freie Auge. Uranus ist zwar rein theoretisch fürs Auge noch detektierbar an einer lichtunverschmutzten Gegend. Wenn ich genau weiß, wo er ist, kann ich ihn wahrnehmen. Aber zwischen einer Wahrnehmung und einer Verfolgung über Monate oder Jahre hindurch, sodass ich sagen kann, das ist jetzt definitiv ein Wandelstern, das ist definitiv ein Planet, brauche ich eine gute Beobachtbarkeit. Ja. Das heißt, Saturn ist die Grenze. Und bis zum Saturn haben eigentlich all diese Völker die gesehen, weil der Saturn ist super sichtbar. Ja. Das ist ein ganz heller Planet, überhaupt keine Frage. Ähnlich hell wie der Jupiter zum jetzigen Zeitpunkt. Und Jupiter ist jetzt am Abendhimmel schön sichtbar. Also ein Grund mehr, zur Kepler-Sternwarte zu gehen. Wir haben jetzt jeden Freitagabend den Jupiter am Thema. Aber der Zeitpunkt, wo man also die Namensgebung da gegeben hat, das wird sich ja nie wirklich gut beantworten lassen. Hinsichtlich der dritten Frage, was werden Sie am Donnerstag erleben? Ich sage Ihnen, was Sie nicht erleben werden. Es ist keine Fiktion, es ist nichts im Photoshop kreiertes, es ist nichts im 3D-CAD-Programm kreiertes. Alles, was Sie sehen und erleben werden, basiert auf Messung. Kommend von der Naturwissenschaft, kommend von den Verlängerungen unserer fünf Sinne, die wir haben. Ja, als Menschen sind wir furchtbar neugierig und untersuchen alles. Ne? Das damals schon als kleine Kinder, die krabbeln am Boden herum, strecken Zeigefinger aus, berühren die Welt, greifen sie an, um sie zu begreifen. Und das machen wir als Erwachsene auch. Wir krabbeln jetzt nicht am Boden herum, aber wir verlängern die Zeigefinger im Sinne von Weltraumsonden zum Beispiel. Ja? Im Sinne von Teleskopen. Seien die erdgebunden, seien die Weltraumteleskope. Und auf die Weise haben wir auf der Ebene der Form, wie man es so schön nennen kann, also auf der Ebene die mit den fünf Sinnen und den Erweiterungen der fünf Sinne, aber es sind immer nur fünf, haben wir uns ein schönes Bild machen können, nicht? Da hier, vom Kosmos. Und all das, was wir sehen werden, beruht auf Messung und auf wissenschaftlichem Datenmaterial. Es ist keine Fiktion, es ist keine Animation. Ich werde es animieren, weil ich werde der Raumschiffkapitän sein. Ja? Also ich werde den Flug gestalten, sozusagen. Ja? Aber all das, was wir da sehen und erleben werden, ist also definitiv nicht Fiktion oder gezeichnet oder eine künstlerische Darstellung von und so weiter, sondern es ist tatsächlich konkretes Bildmaterial und Messdaten.
Weitere Anmerkungen, Fragen, Bemerkungen. Im Prinzip bin ich ja froh, dass es eine Fortsetzungsveranstaltung ist, weil die Themen so vielfältig sind und man in so viele Bereiche reinkommt, die man wirklich im Detail nicht mehr bearbeiten kann oder besprechen kann.
Vielleicht darf ich bei der Gelegenheit noch gerade für Sie besonders sichtbar machen, die Homepage, weil ich werde also diesen Vortrag, den mache ich für Sie sichtbar. Ich weiß nicht, ob Sie es da, nein, es können schlecht lesen, gell? Man kann es überhaupt nicht lesen, okay. Dann machen Sie es so, Sie gehen einfach in Google rein und da geben Sie ein Dietmar Hager und da kommen Sie auf meine Homepage. Und dort werde ich einen Icon sichtbar machen, dann geben Sie mir ein paar Tage Zeit, wo wir dann also diesen Vortrag mit den Bildern zumindest halt nur dann, wo Sie sie denn dann downloaden können, als PDF zum Beispiel. Ja. Hier ist die Frage, wie kann man mit der Astronomischen Gemeinschaft am Freitag in Verbindung kommen? Sternwarte.at. Haben Sie ein Internet? Ja, Sternwarte.at. Oder Sie geben in Google ein LAG, Linzer Astronomische Gemeinschaft. Aber Sternwarte.at, das ist echt ein... Achso, das kann sein, ja. Das ist denkbar, ja. Das mag sein. Ja.
So, dass wir fast auf sehr, sehr bodenständigen Bereichen wieder zurückgekommen sind, Lagerhaus. Also ein weiter Weg von der Gaia über Jupiter bis zum Lagerhaus. Es war, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter Abend. Ein paar Minuten hätten wir noch Gelegenheit, wenn noch wer eine kurze Frage hat. Sonst bedanke mich sehr herzlich bei dir für das Hochinteressante, was du heute geboten hast.
Danke.
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 Ich habe noch kleine administrative Aufgaben, und zwar die nächsten Veranstaltungen anzukündigen. Am Mittwoch gibt es zum Mittag, Entschuldigung, Donnerstag, 1. Dezember, zum Mittag bei Kepler ein sehr prominenter Gast, nämlich Armin Wolf. Woran arbeiten Sie gerade, Herr Wolf, ist die Fragestellung. Ich glaube, ganz, ganz interessant. Zum Vortrag servieren wie Leberknödelsuppe steht dabei jetzt. Das ist zum ersten Mal natürlich auch ein interessanter Aspekt. Und heute in einer Woche Geschichte haben wir genug gelernt. Das historische Großprojekt Oberösterreich 1918 bis 1938. Der Vortragende ist Gerhard Margott, Historiker, Direktor des Oberösterreichischen Landesarchivs. Ich möchte auch noch den Freundeskreis des Kepler-Salons erwähnen. Da kann man beitreten und kann den Kepler-Salon auch ideell und finanziell unterstützen. Ich glaube, du bleibst sicher noch für einige kleine private oder direkte Ansprachen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind. Bedanke mich auch immer bei dir, lieber Dietmar, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.